Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 5. Juli 2024. Ich freue mich auf Markus Somm. Horizon, das Wahnsinns-Forschungsprogramm der EU, wo die Schweizer, was soll man sagen, gewisse Schweizer Verbände und gewisse Professoren das Gefühl haben, wir gehen unter, wenn wir das nicht haben. Da gibt es neue Neuigkeiten. Dominik, um was geht's?
Ja, gestern Abend Nachricht. Die EU hat entschieden, dass Forschende gnadenhalber trotzdem jetzt am Programmjahr 2025 dürfen mitteilen und bei den Ausschreibungen, die eben für das nächste Jahr startet, jetzt dann, am 11. Juli, das ist die nächste, dass sie dort mitmachen können. Und das ist aufgrund von einer Übergangsregelung, die man gefunden hat, wirklich offenbar in letzten Verhandlungsrunden, die noch diese Woche stattgefunden haben in Brüssel. Und es hat auch ein Telefon gegeben, wie man das dann so macht, zwischen dem Ignacio Cassis und dem EU-Vizekommissionspräsidenten Maros Sefcovic. Und alle sind happy, alle sind toll. Nur, die Geschichte ist eben ein bisschen komplizierter. Es ist noch verrückt, weißt du, der Teil, den wir jetzt hier mitmachen dürfen, das ist nur ein Drittel vom Programm. Und es ist auch so, dass das lang irgendwie so ein bisschen in der Luft war, obwohl im März die EU etwas ganz anderes versprochen hat.
Gut, also erstens muss man einfach sagen, es ist doch eigentlich eine Schande, wie wir Schweizer da die ganze Zeit höfeln und betteln und machen. Und dabei haben wir zwei von den besten Universitäten der Welt. Also ich glaube, die wären eigentlich besser beraten, wenn sie würden sagen, du, also wir können auch mit japanischen Universitäten zusammenarbeiten oder mit Hongkong oder mit den Amerikanern. Wir brauchen da die Zweiklass-Universitäten jetzt auch nicht unbedingt. Also es ist einfach meiner Meinung nach, zeigt, wie die Leute nicht können verhandeln. Da fehlt es an Selbstbewusstsein, da fehlt es an Stolz aufs eigene Land. Das ist ein jämmerliches Gebilde, wo wir da aufführen. Also muss schon sagen, es ist doch peinlich.
Ja, und die EU nützt das extrem aus. Oder? Sie hat mein Artikel dazu, wo das ein bisschen aufzeigt, erscheint morgen und morgen auf nebelspalter.ch. Oder? Die EU hat das ausgenutzt, indem sie plötzlich gekommen ist und das Forschungsprogramm verknüpft hat mit Forderungen in der Personenfreizügigkeit, im sogenannten Freizügigkeitsabkommen. Sie wollte dort mehr holen. Und obwohl sie im März versprochen hat, ja, ihr dürft wieder so mitmachen wie ein voll assoziierter Staat, ist sie plötzlich gekommen und gesagt, das gilt im Fall nur, wenn er bei der Personenfreizügigkeit Zugeständnis macht an die Forderung, die wir plötzlich haben. Und das zeigt, genau, wie die EU verhandelt. Sie tut das Horizon, das Forschungsprogramm, wie so ein bisschen Speck, weißt, vor den Verhandler irgendwie anheben und etwa die mal eben jetzt ein kleines Stückchen vom Speck geben und nachher den Druck wieder rauffahren.
Genau, und da muss man einfach sagen, das ist normales Verhandeln. Und zweitens hat die EU halt relativ schnell gemerkt, dass das EU-Programm, das Horizon, offensichtlich in der Schweiz so total überschätzt wird und gewisse Professoren und gewisse Wirtschaftsleute und auch natürlich unsere Chefbeamten und vor allem Diplomaten die ganze Zeit in die Hose machen, wenn das Horizon gefährdet ist. Und es zeigt einfach, wie naiv die Schweizer sind. Die Schweizer müssen doch schon lange mal in den Verhandlungen überlegen, was ist Zuckerbrot, was ist Peitsche. Wo können wir der EU auch wehtun? Wo können wir ihnen gewisse Sachen vorenthalten oder sagen, wir werden jetzt auch kompliziert? Ich meine, wir haben es doch jetzt gesehen mit dem Misox. Jetzt haben wir doch innerhalb von 2 Wochen haben wir jetzt geschaut, dass die Autobahn wieder funktioniert. Das ist im extremsten Interesse der EU. Der ganze Reiseverkehr, der ganze Ferienverkehr von Holland, von Deutschland geht durch die Schweiz. Wir hätten sehr wohl jetzt einfach können sagen, du, wir haben keine Zeit und es geht halt viel länger und bis im halb, ja, wahrscheinlich ist es halb so einfach zu. Und ja, wir müssen vielleicht auch über die LSVA wieder reden, weil das ist so teuer. Ihr seht ja jetzt, ihr seid ja die den Klimawandel so sehr ernst nehmen. Der Green New Deal, wir brauchen Geld für das. Das ist so teuer. Nein, 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 unsere Diplomaten haben keine einzige Idee, keine Fantasie, nichts. Es sind absolute Krücher am Verhandeln, die nie auf die Idee kommen, dass sie der EU vielleicht auch mal könnten, irgendetwas machen, wo die EU findet, nein, das wäre jetzt nicht gut. Und die EU hat, und ich meine, es ist ja interessant, Horizon ist offensichtlich das einzige Druckmittel, das die EU hat. Ich meine, Personenfreizügigkeit ist ja wahnsinnig wichtig. Also, dass sie probieren, mit dem Hebel Horizon bei der Personenfreizügigkeit noch mehr rauszuholen, wo sie wissen, das ist politisch das heisseste Eisen überhaupt, zeigt ja, wie sie merken, dass die Schweizer Diplomaten in die Hose machen, wenn sie nur Horizon wieder gefährdet sind. Und da muss man halt unseren Universitäten, vor allem diesen Universitäten wie Zürich, Basel und Genf, die überall im Ranking abgeschmiert haben, wo niemand mehr sind, wo mittelmäßig sind, denen sollte man auch mal ein Stammbuch schreiben. Gottverdeckel, ihr tönt unser Land so schwächen mit euren blöden Jeremiaden, die ihr die ganze Zeit bringt. Ich meine, sind wir ehrlich, Ignacio Cassis hat wahrscheinlich wieder angefangen zu verhandeln, überhaupt, hat sich wieder eingelassen auf das verdammte Rahmenabkommen, nur wegen Horizon, wie es da so in die Hose gemacht haben.
Ja, das ist natürlich schon so, oder? Ich meine, und man muss dort einfach, ich habe das wirklich super rausgeführt. Weißt du, wie bei dem European Research Council, wie sie im März gesagt haben, ja, die Schweiz wird wieder voll assoziiert. Und dann ist es gleich nicht der Fall gewesen. Also, weißt du, die EU tut nicht einmal ihre eigenen Verlautbarungen einhalten. Man hat klar gesagt seitens von der EU, Frau von der Leyen, oder? Also, die Chefin von dem bürokratischen Überbau hat gesagt, ja, ihr könnt wieder mitmachen, wenn wir einen Fortschritt haben bei den institutionellen Fragen, beim Kohäsionsbeitrag und bei der staatlichen Beihilfe. Und das ist alles geklärt. Das grosse Problem sind eigentlich nur noch Freizügigkeit, also nur noch, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und genau dort tut man es dann einsetzen. Und das ist ein Klassiker. Ich hoffe, oder? Ich meine, jetzt tut man es so darstellen vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Ja, man hat wahnsinnig hart verhandelt und darum jetzt das überkommen. Nein, die EU tut so wie gnadenmässig, so wirklich, ja, jetzt tun wir euch in Form von einer Übergangsregelung, und zwar schon der zweite das Jahr, oder? Man tut einfach bei jeder neuen Ausschreibung, und es gibt mehrere pro Jahr, jedes Mal, das wird man noch weiter hören, im Herbst wird man dann wieder irgendeine Übergangsregelung sagen, ja, ihr dürft wieder, weil ihr so lieb sind und so, dürft ihr wieder teilnehmen. Und so probiert man den Druck aufrechtzuerhalten.
Genau, und es ist einfach ganz einfach, oder? Man sieht das überall, auch in der Geopolitik. Wer sich schwach zeigt, der lässt den anderen immer ein, noch mehr zu fordern und noch härter aufzutreten. Und was ein Putin gegenüber einem Joe Biden ausgenützt hat, weil er gemerkt hat, der ist nicht mehr ganz bache, das ist bei uns auch der Fall, dass die EU merkt, leckt mehr, die Truppen, die die hier in Brüssel versammelt haben, die Diplomaten, das sind solche Schwächlinge. Und sie haben noch einen Außenminister, der auch nicht zu den Stärksten gehört. Da können wir mit denen können wir jetzt einfach Schlitten fahren. Und wir fahren so lange Schnitten, wie wir wollen. Und solange die Schweizer so dumm sind, eine von den, ich meine, da muss man auch mal sagen, die EU oder die EU-Kommission. Wir reden jetzt nicht von den Mitgliedstaaten. Ich meine, die EU ist so im Seich. Und die ist so, ich meine, auch wie der Geopolitik. Niemand auf der ganzen Welt nimmt die EU noch ernst. Niemand hat das Gefühl, es ist eine wahnsinnige starke Vereinigung von starken Ländern. Es sind alles wachstumsschwache Länder mit grossen politischen Problemen. Alle relativ unstabil mittlerweile. Die Schweizer sind noch die einzigen auf der ganzen Welt. Die einzigen, die die EU so ernst nehmen und die EU-Kommission so ernst nehmen und wirklich auf den Knie auf Brüssel kriechen und sagen, bitte, wir sind kleine Schweizerli. Nein, es ist einfach zum Kotzen. Entlöhnt die Leute, entlöhnt die, sofort, fertig. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Auch ein sehr schönes Thema, weil es einfach das alles bestätigt, was man immer schon gedacht hat. Solarparks sind nicht so populär. Auch jetzt, nach dem Stromgesetz, das angenommen worden ist, immer noch nicht. Dominik, was ist der neueste Stand?
Ja, das ist wirklich die Geschichte. Wir haben sie vorausgesehen. Wir bei Bern einfach haben sie vorausgesehen. Wir haben immer gesagt, das Stromgesetz mit all diesen super Vorschriften, die jetzt das erleichtern sollen, und der Solarexpress und der Windexpress und der weiss auch nicht was Express, ist alles wunderbar toll, wird nicht funktionieren, weil die links-grünen NGOs ja dann gleich Einsprache erheben. Und heute die Meldung, wo eben uns zwei nicht überrascht, auch das Grängelsch Solar, das riesige, mittlerweile sehr stark reduzierte Solarkraftwerk im Safflistal, also hinter der Berglinie zu der Gemeinde Grängelsch gehörend, muss da bei Binn, der Berg auf, wunderschöne Gegend. Wenn ihr, geht mal dorthin, es sieht aus wie in Kanada, es fehlt einfach Büffelherde, die ist vom Wolf gefressen worden, aber sonst wirklich wunderschön. Dort will man überall Solarpanels aufstellen, aber und auch die redimensionierte Anlage, die wird von ProNatura, von Mountain Wilderness, von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und vom WWF bekämpft. Und darunter ist insbesondere ProNatura und WWF, die das Stromgesetz unterstützt haben, wo wir abgestimmt haben, noch weniger als ein Monat ist es her und jetzt tut man die eigenen Entscheid bekämpfen. So wird das nichts mit der Energiestrategie. Wir zwei, wir haben es gewusst.
Ja, und ich muss auch ehrlich sein, ich bin natürlich froh. Ich finde, ehrlich, das erste Mal im Leben, muss ich sagen, WWF, ProNatura, ja, zwei sehr tüchtige Organisationen, weil Atom. Genau. Wir kommen so dem Ziel viel, viel näher. Und wir haben es immer gesagt, Solarparks und natürlich die Windräder, es bringt nichts in der Schweiz. Es ist die falsche Strategie. Es macht eine wunderschöne Landschaft, die einzige wunderschöne Landschaft, die wir noch haben, macht's kaputt. Wir haben schon genug mit dieser Personenfreizügigkeit zu kämpfen, die die Verdichtung uns gebracht hat, wo alle Landschaften zubetoniert werden. Es gibt nichts Dümmeres, auch aus einer grünen, aus einer linken Sicht, zu sagen, ja, jetzt machen wir noch die Windrädli und den Solarpark, wo wir nicht einmal guten Strom bekommen, sondern eben volatilen Strom. Und wir tun jetzt auch noch die Landschaften zur Sau machen, die eigentlich noch unberührt sind. Nein, das macht keinen Sinn. Aber du hast schon recht. Ich meine, es ist also schon ironisch, oder? WWF und der ProNatura, die sind ja auch dem grossen runden Tisch gsi, grosse Versprechungen gemacht. Und was hat man alles gehört im Bundeshaus, wie das irrsinnig ist? Und ich würde sagen, auch der Albert Rösti hat das immer gesagt, immer so stolz gsi, dass die da mitmachen. Aber sie machen nicht mit, weil sie natürlich auch ihre Spender haben und ihre Spender wollen eigentlich, dass das Zeug verhindert wird. Und sonst haben sie ein Problem. Und wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, ich finde die Idee, und das ist ja Peter Bodemann bei einer weichen Idee, genau, kann man vielleicht auch mal sagen, der grösste Politiker vom Weltall, der Peter Bodemann, der absolute Genie, das Genie aus Brieg, nicht aus Prag, sondern aus Brieg, das politische Genie aus Brieg, hat in einem völligen Schrott hat er uns probiert aufzuschwätzen und es kommt nicht durch, weil Mehrheiten sind halt etwas Schwieriges und der Peter Bodemann ist jetzt auch nicht eben der absolute Mehrheitskünstler gewesen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, der Beat Jans ist auch ein so ein absolut genialer Politiker, hat sich schon in dem ersten halben Jahr von seiner Amtszeit wirklich als auch ein politisches Genie herausgestellt. Jetzt probiert er die Asylpolitik ein bisschen besser zu machen. Was ist da der Stand?
Ja, für mich hat es den Geschmack von einem Befreiungsschlag, oder? Weil seine ersten Ankündigungen, was er alles ändern will und so, in Chiasso schon im Februar gebracht, das sind ja alles mehr oder weniger Rohrkrepierer gewesen. Also er hat am Schluss auch müssen zugeben, also die Hälfte hat er gar nicht dann gemacht und die andere Hälfte hat er müssen zugeben, dass sie nicht funktioniert. Jetzt grosse Medienmitteilung, das ist immer, weißt du, da musst du immer ein bisschen auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, man muss immer skeptisch sein. Medienmitteilungen, die man so Anfang Juli verschickt, das sind in der Regel so Ballons, die man in den Sommerhimmel auflässt und die dann irgendwann einmal verplatzen. Heute grosse Medienmitteilung. Bund, Kantone, Städte und Gemeinden erarbeiten eine neue Strategie für den Asylbereich. Ich meine, da bin ich auch gespannt. Das wollte ich wissen. 5 Jahre nach der Neustrukturierung des Asylbereichs eben, kommt jetzt die nächste grosse Strategie unter der Ägide von Beat Jans. Dann steht ein Zwischentitel «Handlungsbedarf in verschiedenen Bereichen». Ja, das würde ich ja auch sehen. Und dann liest man da «Asylverfahren, Schwankungstauglichkeit und Kosteneffizienz». Tönt schon mal gut, aber ich weiß nicht, Schwankungstauglichkeit, das tönt mehr nach irgendwie einem Niveauheber in einem Hallenbad oder so. «Förderung der gesellschaftlichen Akzeptanz, Sicherheit und Integration». Also immerhin, Beat Jans sieht das Problem, dann Rückkehr, der Vollzug von Wegweisungen soll konsequent sichergestellt und die freiwillige Rückkehr von ausreisepflichtigen Personen gefördert werden. Es wird immer mal gefördert. Europäische Migrationspolitik, die Auswirkungen des Europäischen Migrations- und Asylpakts auf die Schweiz werden analysiert und die notwendigen rechtlichen Anpassungen aber an die europäische Migrationspolitik in die Wege geleitet. Kommunikation, der Austausch zwischen Zivilgesellschaft und Geflüchteten soll verbessert werden. Es sind nicht mehr Flüchtlinge, es sind Geflüchtete oder wahrscheinlich Flüchtende oder irgendwie so.
Was ist denn da wieder nicht gut? Was ist jetzt an dem Wort Flüchtlingsproblem? Ja, das ist übrigens ehrlich das Gleiche wie mit dem Lehrling. Der Lehrling ist doch ein gutes Wort gewesen, da haben sie auch nicht gern. Was ist los?
Ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie, da kommen wir, sind wir wahrscheinlich zu blöd dazu. Aber nein, das Interessante ist ja, was bei so Medienmitteilungen immer was nicht steht. Es steht kein einziges Wort über die Frage, was könnte man machen, dass ein bisschen weniger kommen.
Genau. Ich meine, es sind ja, ich meine, das finde ich immer so herzig, wenn Leute eben schreiben oder auch sagen, Migrationspolitik, da können wir gar nichts machen. Das ist wie irgendwie eine Naturkatastrophe. Das kommt einfach über uns. Da können wir nichts machen. Niemand kann etwas machen. Und ich glaube, es gibt, also ich muss jetzt ehrlich sagen, es gibt kein Problem, das banaler ist zum Lösen. Du machst einfach Grenzen zu. Und das ist etwas, wo man, ich muss leider sagen, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg ganz gut können. Und dort hat man sie zu fest zugemacht. Aber man kann sie zumachen. Es ist kein Problem. Und wir haben sie ja bis in den 90er Jahren immer können zumachen. Es ist nicht so, dass in den 90er Jahren einfach Leute gekommen sind die ganze Zeit. Nein, hat es nicht gegeben. Und zwar in ganz Europa nicht. Man hätte es offensichtlich können. Man kann vielleicht auch den eisernen Vorhang mal anschauen und sagen, ja, es ist offensichtlich möglich gewesen. Man muss ja nicht gerade so weit gehen, wie die DDR das gemacht hat.
Genau.
Nein, aber der Punkt ist, das ist so ein Schrott, zu sagen, wir können Grenzen nicht kontrollieren. China kann das, Australien kann das, Japan kann das, jedes normale Land kann das, nur die westlichen Länder wollen das nicht mehr. Das ist das Erste. Das zweite Thema ist Rückkehr. Ja, man kann die Leute nicht zurückschicken, weil die Länder wollen eben die Leute nicht nehmen. Ja, haben wir denn gar nicht, das ist wieder das Gleiche wie mit der EU, haben wir denn gar kein Druckmittel bei solchen Ländern, wo alles arme Länder sind, wo man zum Beispiel auch einfach mal die Anreizstrukturen umkehren und sagen, jeder, den ihr zurücknehmt, kostet euch, könnt ihr nachher Geld bekommen und sonst kostet es euch etwas. Es gibt so viele Ideen, die man könnte haben, wenn man das Problem wirklich lösen möchte. Aber eben, du hast völlig richtig gesagt, Beat Jans, der tut nur das Problem verwalten. Er probiert das irgendwie besser zu verwalten. Und das Beste finde ich immer, wenn Zivilgesellschaft, das Wort Zivilgesellschaft ist ja so ein totaler Antiwort. Zivilgesellschaft gibt es gar nicht. Wo ist denn das? Wer ist denn das? Die Familie Jans. Wer ist denn Zivilgesellschaft? Ihre weichen Ausdruck, wo ihr nur sagt, ja, sind einfach wieder nett mit den Leuten, die hier hocken und euch vielleicht mal das Auto ausräumen oder das Haus ausräumen oder eure Dachtochter vergewaltigen. Sind doch einmal nett mit denen. Es ist schon, also muss ich sagen, eine dürftige Leistung bis jetzt.
Ja, das ist es. Und man kann gespannt sein, was da rauskommt. Ich muss, ja, aufgrund von langjähriger Erfahrung erwarte ich, dass da der Berg, der jetzt da heute medial, medienmässig bei uns angestellt worden ist, maximal ein Müsli gebären wird.
Ja, das ist klar. Gut, tun wir weiter befolgen. Mal schauen, vielleicht ändert sich irgendwann mal etwas, wenn das Problem so gross wird, dass der Beat Jans sich Angst überkommt, dass er noch als Versager könnte hingestellt werden. Und vielleicht merkt er auch, wenn zum Beispiel jetzt in England die Politik von der neuen Labour-Regierung irgendeinmal auch mal plötzlich einmal merkt, hey, wir müssen etwas machen bei der Migration, weil das die Leute auf jeden Fall aufregt. Und wir kommen deswegen zu den britischen Wahlen. Wir haben gestern schon darüber geredet, es ist so rausgekommen, wie wir es befürchtet haben. Dominik, was ist das Wichtigste?
Ja, es ist wirklich ein Landslide, wie man das sagt in Großbritannien. Also ein Erdrutschsieg für die Labour-Partei. Sie gewinnt Stand im Moment 214 Sitze dazu. Sie verdoppelt fast ihre Sitze im britischen Unterhaus auf 411 und ist weit über der absoluten Mehrheit. Die Konservativen, die verlieren 251 Sitze, sind noch bei 121. Das ist das schlechteste Ergebnis seit einem Jahr. Jetzt musst du die heben. 1832. Da ist der Chef der Tories, ist der Duke of Wellington gewesen, der Sieger von Waterloo. Und darum in ganz Großbritannien heisst es eben, es sei natürlich ein Waterloo für Tories. Vielleicht noch schnell zu den anderen Parteien. Die Liberaldemokraten gewinnen deutlich dazu. Auf 71 Sitze kommen sie. Die schottischen Linksnationalisten, das sind die vor allem berühmt worden sind für ihre Transgender-Gesetze und Hate Speech-Gesetze. Die werden pulverisiert, sie verlieren eigentlich drei Viertel von der Sitz. Die Grünen haben 4 Sitze und die Reformparty von Nigel Farage, der genau das Thema bearbeitet hat, kommt auf 4 Sitze. Der Nigel Farage selber ist im 8. Anlauf gewählt worden ins britische Unterhaus. Vielleicht noch von den Prozent her, oder? Das ist noch verrückt halt wegen dem First Past the Post, also dem Majorzwahlrecht, das gilt. Oder ein Labour macht eigentlich nur 1,71% mehr Prozent Stimmen, aber sie gewinnen mit 33% von der Stimmen generell, gewinnen sie 2/3 von der Sitze im Unterhaus, eben vor allem natürlich, weil die Reformparty 14% von der Stimmen macht, 4 Millionen Stimmen macht und damit vor allem der konservative Stimmen wegnimmt und vor allem Sitz wegnimmt. Und auch bei den Liberaldemokraten, oder, sie gewinnen eben, ich habe es gesagt, 60 Sitze dazu, aber nur 0,64% mehr an Stimmen.
Genau, und das zeigt eben im Prinzip, wenn Tories eine andere Politik gemacht haben, nämlich da, wo wir gestern gesagt haben, eine bürgerliche Politik, dann hätten sie die 15% von der Reform gehabt und dann wäre es ganz, ganz anders jetzt da gestanden. Weil eben, wie gesagt, das Majorsystem ist natürlich brutal und wenn du, sobald du geteilte Stimme hast bei den Bürgerlichen, und das ist jetzt passiert zwischen Reform und Tories, genau, ist klar, verlierst du einfach, hast gar keine Chance. Und man muss einfach sehen, oder, das ist das Gleiche, hat man in Kanada schon erlebt, und das ist lang, lang her, und dort ist es dann sehr lang gegangen, also Tories sind auch total zusammengebrochen in Kanada mal, und haben auch sich aufgespalten, hat nachher 2 bürgerliche Parteien gegeben auf der rechten Seite. Und das ist nachher sehr, sehr lang gegangen, bis das wieder sich geändert hat und so, dass die Konservativen irgendwann wieder mal an die Macht gekommen sind. Das Gleiche droht jetzt hier in England auch. Wir kennen es eigentlich auch aus der Schweiz, oder? Also seit den 90er Jahren, seit der Europa-Frage, ist das bürgerliche Lager gespalten. Und aus dem Grund können die Linken mit uns allen Schlitten fahren und machen die Politik. Und das ist der Punkt. Sie machen dann eine Politik, wo viel, viel linker ist, als die grosse Mehrheit der Leute will. Und deshalb gibt es so hohe Spannungen in allen unseren Ländern, in allen westlichen Ländern gibt es massive Spannungen, weil die Linken eben zu links sind. Und das ist auch noch interessant jetzt bei Labour. Oder, meine, du hast gesagt, es ist nicht ein Sieg für Labour in dem Sinn, dass die Wähler gefunden haben, oh, Labour ist so toll. Labour hat weniger Stimmen gemacht, wenn es mir recht ist, als der Corbyn.
Ja.
Wenn es mir recht ist, glaube ich, oder? Oder,
wie der Wahl,
oder unwesentlich mehr, oder? Es ist nicht, die haben nicht mehr Wähler gewonnen, sondern sie haben einfach davon profitiert, dass die Tories sich einfach selber in die Luft gesprengt haben. Und da müssen wir einfach noch einmal den Namen nennen, oder? Boris Johnson, einer der grössten Wahlkämpfer von allen Zeiten, aber politisch inhaltlich ganz, ganz ein grosser Versager, hat nachher viel zu linke Politik gemacht und das ist jetzt kritisch.
Ja, das ist so. Und darum, es ist ein spannender Artikel im Politico erschienen, oder, wo sagt, der Sieg von Labour, der ist schwächer, als man könnte meinen, aufgrund von der blutigen Zahlen. Und zwar, weil einerseits natürlich der Nigel Farage und seine Reformparty, die sind jetzt im Parlament, die werden Stunk machen, die werden eben vor allem auch probieren, die Konservativen auf ihre Seite zu ziehen. Und bei den Conservatives, die müssen ja völlig neu ihre Partei aufbauen. Und die wissen eigentlich genau, wir kommen nie mehr an die Macht, wenn wir nicht den Nigel Farage und seine Reformparty und die 4,09 Millionen Stimmen für die Partei, wenn wir die nicht können bei uns einbauen wieder, dann werden wir nie mehr an die Macht kommen. Und das ist, wie soll ich sagen, ich finde es auch ein Vorteil vom Majorsystem, dass die Parteien, wenn sie, wie die Tories, die jetzt wirklich auf ein völlig verlorenes Gleis geraten sind, wenn sie zurückwenden an die Macht, müssen sie wieder zurückkommen zu einer sauberen, konservativen Partei, wo die Sachen, die Nigel Farage erzählt, wo ganz normale Mainstream-Conservatism sind, das ist kein Rechtsextremer, wie er manchmal dargestellt wird. Er sagt einfach, wir müssen zu unseren Grenzen schauen, wir müssen zu unseren Wirtschaft schauen, wir müssen dafür sorgen, dass Menschen in unserem Land Chancen haben, wenn sie arbeiten, fleissig sind, dass sie Geld haben und nicht nur Steuern zahlen. Das ist wirklich ganz normaler Konservativismus. Das muss man wieder einbauen und erst dann werden sie wieder können zurück an die Macht kommen. Und das wird passieren auch. Ich glaube, das ist auch der Zweck von dieser Reformpartei.
Genau, und dann muss man einfach wirklich sehen, rein historisch gesehen, Nigel Farage ist natürlich der grösste Ruhestörer von den letzten 30 Jahren, weil im Prinzip hat er praktisch allein den Brexit Nachher mit dem Boris Johnson, aber er war eigentlich der Kopf von dem Brexit. Er war erst 20 Jahre im Europäischen Parlament, hat die völlig fertig gemacht. Und ohne Nigel Farage wäre die Bewegung Brexit gar nie so stark geworden. Und Cameron hätte wahrscheinlich das auch nicht gemacht und das Referendum gar nicht angesetzt. Das war ganz wichtig, was der Farage gemacht hat. Er ist ein absoluter Dissident, er ist ein Querulant, er ist nicht unbedingt ein Organisationsgenie, also seine Parteien gehen immer wieder kaputt, und das ist auch eine Schwäche von ihm, eindeutig. Aber er ist ein unglaublich charismatischer Redner, wahnsinnig ein witziger, schlagfertiger Redner. Und dass der natürlich jetzt im House of Commons ist, das ist hure hart für Labour. Und er sagt es jetzt schon, oder ich greife jetzt Labour an. Genau. Das wird enorme, enorme Wirkung haben, auch wenn er nur 4 Sitze hat. Aber wie gesagt, das englische System ist so, dass du mit kleinen Kräften musst anfangen musst. Und wenn du nachher gute Leute hast, und der Nigel Farage ist jetzt auf der bürgerlichen Seite eindeutig das grösste Talent, dann kann das enorme Veränderungen durchbringen. Gut, das war es von heute, Bern einfach, an dem 5. Juli 2024, mit Fäusi und Markus Somm. Wenn ihr den Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Das ist die einzige und die beste Form, wie ihr uns unterstützen könnt. Zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, dass wir nicht links sind. In dem Sinn wünschen wir ein schönes Wochenende und bis am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.